Das ist ja ein typischer Podcast-Einstieg. Hallo Gast, schön, dass du da bist.
Mach mal meinen Job.
Stell dich doch mal vor und sag, wer du bist, wie du dazu gekommen bist und was du machst. Und dann gibt es die Biografie des Grauens, weil der Gast eben unvorbereitet irgendwie in diese Vorstellungsrunde startet und einfach nur lang und langweilige Sachen erzählt.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und heute habe ich kollegialen Besuch da und ich sag, wie es ist. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil er wird mir sowas von auf die Finger schauen. Er ist nämlich selbst Podcaster und nicht nur das, er beschäftigt sich auch damit, wie man nämlich einen guten Podcast macht oder anders ausgedrückt, wie man vor allen Dingen gute Fragen stellt. Naja, jetzt kann natürlich folgender Effekt eintreten. Ihr wisst schon, das ist so ähnlich, wie wenn man jemanden ankündigt und sagt, das ist meine Freundin Jule, die ist verdammt lustig. Ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert. Naja, wir hoffen mal, dass es gut geht. Er ist ein sehr wohlwollender Zeitgenosse. Ich hatte auch schon die Gelegenheit, bei ihm zu Gast zu sein. Deswegen glaube ich, er wird es nicht ganz so hart mit mir meinen. Ich meine es auf jeden Fall sehr wohl mit ihm. Es ist Markus Tirock. Interviewheld ist er. Er macht Menschen zu Interviewhelden. Und zwar sowohl diejenigen, die Interviews führen, als auch diejenigen, die selbst interviewt werden. Und das macht er ganz großartig in seinem Podcast, in seiner Beratungstätigkeit. Und er ist ein Medienprofi durch und durch. Und davon können wir heute alle sehr profitieren. Jetzt habe ich genug geredet. Mach die Tür auf und sag, hallo, lieber Markus. Schön, dass du hier bist bei Good Work.
Hallo Jule, mein Herz pocht richtig.
Gib nicht an, Quatsch.
Nein, wirklich. Mein Herz pocht richtig. Ich nehme es gerade wahr. Das ist so wie die letzten 5 Sekunden vor einem Auftritt.
Ehrlich? Hm? Ehrlich? Hm. Und ja, gut, bleiben wir mal beim Bild. Was für ein Auftritt? Wie viele Leute sitzen im Publikum? 50, 500, 5000?
Nee, das ist so ein tolles Theater. Eine Bühne, die schon viel, viel gesehen hat. Ich habe das, glaube ich, deswegen im Kopf, weil ich als Moderator in den vergangenen Jahren häufig auf solchen Bühnen gestanden habe und Veranstaltungen moderiert habe. Und ich liebe ja auch das Theater. Also ich glaube, wenn ich nicht Moderator und Interviewer geworden wäre, vielleicht wäre ich Schauspieler geworden oder sowas, weil ich diese Theateratmosphäre total magisch und faszinierend finde. Und so fühlt sich das gerade ein bisschen an.
Sehr schön. Da bleiben wir mal beim Thema. Wie stellst du dich denn vor? Wenn du kommst auf eine Feier und auf eine Party und die Menschen kennen dich nicht. Du sagst mutmaßlich ja nicht, ich bin Markus Tirock, der Interviewheld. Oder doch?
Nee, das sage ich tatsächlich nicht. Das ist so ein bisschen ein Painpoint, den du da gleich zu Beginn bei mir ansprichst, weil ich hasse solche Vorstellungsrunden und ich mag das eigentlich auch gar nicht, wenn man sofort auf einer Party zum Beispiel, wenn man sofort so auf was Berufliches kommt oder sowas. Ich würde einfach sagen, hi Jule, ich bin Markus und ich bin irgendwie vom Gastgeber ein Kumpel oder der oder diejenige hat mich angeschleppt. Ich glaube, ich würde es erstmal umgehen, weil ich hätte gar keinen Bock, dass da so viele Fragen entstehen würden, weil auf einer Party will ich ja kein Interview haben.
Genau. Und du versuchst dich gerade schon so ein bisschen um diese Situation rumzudrücken, genau wie um die Eingangsfrage. Und vielleicht hast du sogar drauf spekuliert, dass die nicht kommt. Aber hey, Markus, die Frage kommt. Nämlich, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben hier einen Agnostiker in Sachen Signature-Fragen zu Gast. Das heißt, jemand, der das eigentlich gar nicht schätzt, wenn es so Standardfragen gibt. Und trotzdem, lieber Markus, musst du auch durch. Wie bist du in den Tag gestartet, Markus?
Wenn ich dir jetzt die Frage beantworte, geht es da um eine erste Tätigkeit oder geht es da um ersten Gedanken? Wie stellst du die Frage?
Die Frage stelle ich so, wie du sie beantworten möchtest. Manche Menschen sagen darauf so etwas, was sie als allererstes gemacht haben. Andere wiederum, was sie als erstes gedacht haben.
Okay,
manchmal auch nur eine Gestimmtheit, was sie geträumt haben.
Ja.
Und manche sagen auch durch die Blume, Jule, geht dich echt einen feuchten Kehricht an.
Das ist alles gut, kannst du gerne fragen. Es war sehr früh, es war irgendwie 6:04. Ich glaube, da war mein Wecker gestellt. Es ist Montagmorgen. Ich habe heute ziemlich viel auf dem Zettel und wirklich das Erste, was ich gedacht habe, wie fange ich dieses LinkedIn-Posting an, was ich heute schreiben möchte? Und dann habe ich mir irgendwie so 2, 3 erste Sätze zurechtgelegt, so im Halbschlaf noch. Und dann bin ich damit aufgestanden.
Siehst du, da haben wir fast eine Parallele. Mein erster Gedanke war auch, es ist fürchterlich, war heute Morgen auch LinkedIn, weil ich mich so wahnsinnig über diese Teilzeitnummer da geärgert habe und habe gedacht, da muss ich jetzt was schreiben. Das habe ich wirklich quasi noch halb in der Horizontalen getippt und da regen sich gerade die Gemüter. Du hast es vielleicht mitbekommen, dass die CDU einen super Vorschlag hat, nämlich die Lifestyle-Teilzeitquote runterzubringen. Allein dieser Begriff, also Menschen, die da diese Lifestyle-Teilzeitler, das wollen sie jetzt, also das, den Anspruch auf Teilzeit. Aber wir wollen gar nicht in diese politischen Gewässer führen.
Aber ich war schon überrascht, ich habe das heute Morgen gesehen, dass das auf LinkedIn diskutiert wurde. Ich war schon überrascht, dass die Leute, die das geteilt haben, und ich habe auch deinen LinkedIn-Post gesehen, ich war überrascht, dass ihr das aufgenommen habt, überhaupt das Thema. Ich finde, das ist so absurd und so lächerlich und das wird überhaupt gar nicht umsetzbar sein, dass ich das beflissentlich ignoriert hätte. Weil ich glaube nämlich, dass solche Medienprofis, die in der Politik unterwegs sind, natürlich solche Themen und Hooks ganz bewusst setzen, weil sie auch wissen, da werden bestimmte Gruppen drauf anspringen. Und dann ist die Frage, was haben Sie damit eigentlich bezweckt? Also möchten Sie von etwas anderem ablenken? Möchten Sie tatsächlich irgendwie ein neues Thema setzen und so weiter? Aber ich glaube, dieses Thema ist so absurd.
Ja, total.
Das werden wir nicht verfolgen müssen.
Deswegen habe ich auch satirisch drauf reagiert. Ja. Aber gut, kommen wir zu etwas ganz Wesentlichen, nämlich zu dir. Ich würde mit dir ganz gerne heute ein bisschen über natürlich den Menschen, Markus Tirok, sprechen. Und ich weiß ein bisschen was von dir, aber nicht so viel. Wir teilen auch eine kleine Vergangenheit. Das können wir gleich mal hier offenbaren. Und dann glaube ich, dass meine Hörerschaft und die Hörerinnen und Hörer von Good Work sehr interessiert sind. Ja, wie geht's denn nur ein guter Podcast? Also nicht um jetzt vielleicht diesen einen Podcast hier, diese Folge zu sezieren. Ich weiß ja einfach, dass es viele Menschen da draußen gibt, die sich durchaus auch mal mit dem Gedanken tragen, sollte ich das nicht selbst auch mal starten oder vielleicht sogar schon einen haben und interessiert sind, wie kann man das noch besser machen? Wen könnte ich Besseres fragen als dich? Wir fangen mit deiner Vita an. Du bist, ich habe es ein bisschen anmoderiert, ein Medienprofi. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Mehr als 3000 Interviews hast du schon mit ganz, ganz Prominenten und ganz, ganz, wie soll man sagen, ich hätte fast gesagt durchschnittlich, natürlich nicht durchschnittlich, mit Menschen aus der Mitte der Gesellschaft geführt. Also eine Riesenmenge. Du hast schon mit Personen wie Roger Willemsen gesprochen, mit Sandra Maischberger, aber wie gesagt, auch mit Heiner Schmidt von nebenan. Also das ganze Repertoire. Du hast beim Radio gearbeitet, du hast sehr lange, glaube ich, im Lokaljournalismus, hast du deine ersten Spuren hingelegt und sogar im Fernsehen gearbeitet. Und da kommt jetzt die kleine gemeinsame Vergangenheit. Ich hatte nämlich in den 90ern ein Guilty Pleasure, ein fürchterliches Guilty Pleasure.
Ich ahne es.
Du ahnst es.
Du hast als Studentin gerne Verbotene Liebe geguckt.
Genau, um nicht an meiner Magisterarbeit zu schreiben.
Oh, das habe ich schon so oft gehört in meinem Leben. Gerade wirklich, dass Studenten oder Studierende damals, dass die die Verbotene Liebe, die da kam damals in der ARD zwischen, also montags bis freitags immer so um 17.50 Uhr. Das war für viele so eine kurze Auszeit, die sie sich genommen haben, um sich abzulenken. Und total, weil natürlich jetzt jeder und jede, die uns hört, denkt so, Verbotene Liebe, was ist das? Das war eine Daily Soap damals von der ARD, eine recht erfolgreiche, die lief sehr lange.
Sehr lange, glaube ich, oder?
Ich habe da nicht mitgespielt, aber ich bin der letzte deutsche Fernsehansager.
Wahnsinn.
Und das ist etwas, das gehört ins Museum, das ist was total Nostalgisches. Und zwar gab es damals Menschen, die im laufenden Fernsehprogramm gesagt haben, hallo, jetzt geht's weiter mit dem und dem Programm und da ist das und das beim letzten Mal passiert und heute passiert das und das. Ich war also ein sprechender Teaser. Das wurde natürlich irgendwann abgeschafft.
Ja, ihr habt uns das Thema Fernsehen näher gebracht und erklärt. Also, liebe Zuschauerinnen, jetzt dürfen Sie sich auf Folgendes einstellen, ein bisschen zusammengefasst. Ich fand das ja ehrlich gesagt wunderbar. Hast du da noch Aufzeichnungen? Also schaust du dir das noch manchmal an? Weil das ist ja wirklich, wie du sagst, das ist schon ein Stück Fernsehgeschichte.
Das hat vor allen Dingen total Spaß gemacht, weil ich damals selber die Verbotene Liebe gerne geguckt habe und quasi dafür bezahlt wurde, dass ich zum WDR gegangen bin, mich da hingesetzt habe. Ich konnte mir dann natürlich dann die Folge angucken, beziehungsweise habe ich die vorher schon gesehen? Nee, ich habe sie mir dann live angeguckt und es gibt auf DVDs gibt es noch ein paar Mitschnitte. Ich habe aber keinen DVD-Player mehr. Oh. Also ich habe die DVDs noch, aber es ist in meiner guten Erinnerung.
Ich hab tatsächlich in der Recherche mal geschaut, ob es irgendwas noch gibt, aber ich habe nichts gefunden. Also zumindest nicht mit dir als Ansager. Clarissa von Anstetten, so hieß eine der Hauptfiguren, um da jetzt nur mal euch einen kleinen Appetit haben hinzuwerfen. Boah, war das ein Scheusal. Man konnte sich herrlich dran abarbeiten. Also, diese Geschichte liegt hinter dir. Dennoch hast du ja mit voller Inbrunst, würde ich mal unterstellen, mit voller Leidenschaft deinen Medienjob gemacht. Was war die letzte Station in der Medienwelt?
Na, ich würde sagen, ich bin ja immer noch
in der Medienwelt. Du weißt schon, quasi auf der anderen Seite des Journalismus, wenn man so will, oder des Produzierenden. Ja, jetzt bist du ja auch noch Produzent, aber ich sag mal Mitarbeiter nicht mehr einer Zeitung oder eines Radiosenders oder Fernsehsenders.
Also ich war damals schon freiberuflich tätig, auch für die ARD als Moderator. Aber das war sozusagen der letzte feste TV-Job, den ich gemacht habe. Genau, als ich die Moderation für die ARD dort gemacht habe. Das ist schon ganz schön lange her. Ich bin dann nach Köln gezogen. Also keine Ahnung, wie lange es her ist, aber ist schon einige Jahre her. Ich habe danach noch weiter für die Privaten und die Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet und zwar als Medien- und Interviewtrainer. Das hab dann eben KollegInnen trainiert, dass sie selber gut vor der Kamera performen können oder auf Bühnen stehen können.
Und das passiert jetzt heute in der Form weniger, oder? Also, dass du in Medienhäuser gehst und dort Kolleginnen und Kollegen berätst oder trainierst?
Tatsächlich passiert das weniger. Es passiert eher häufiger, dass ich in Unternehmen gehe, die eben aus der Wirtschaft kommen oder sowas und dort eben dieser Bedarf da ist, dass sie entweder, keine Ahnung, einen Podcast beginnen und irgendwie einen Podcast konzipieren müssen, dass sie auf eine große Bühne müssen, um eine große Veranstaltung vielleicht zu moderieren oder vielleicht auch nur einen Vortrag dort zu halten oder dass sie bei einer Videoproduktion vor die Kamera müssen und dort eben besonders sicher und souverän rüberkommen wollen. Und dann rufen sie mich an und sagen, Markus, kannst du uns helfen? Und das kann ich.
Also bist du, kann man fast sagen, so ein bisschen hybrid unterwegs, der Mediengestalter, also der Medienproduzent auf der einen Seite, aber auch der Trainer, Unterstützer, Begleiter, Coach.
Ja, und in den Jahren dazwischen war ich sogar auf der Produzentenseite und habe viele Corporate-Filme produziert für Unternehmen und das zahlt heute alles so auf meine Arbeit ein und das ist so wunderbar, dass sozusagen jetzt alles zusammenkommt, weil ich alle Seiten kenne. Ich kenne selbst die Seite, wie ich jetzt bei dir bin, als Gast in einem Interview zu sein. Das hat ja nochmal eine ganz andere Perspektive.
Absolut,
mit ganz neuen Herausforderungen und auch mit anderen Gefühlen und mit anderen Perspektiven. Und das hilft natürlich meinen Kunden, dass ich alle 360 Grad sozusagen diese Seiten kenne und denen dann eben auch helfen kann.
Also dieses klassische Medientraining oder Unternehmen zu helfen, einen Podcast zu starten, einen Corporate Podcast, das können wir uns alle, glaube ich, sehr, sehr gut vorstellen. Wie viel macht noch so Medientraining aus oder ist es wirklich so, dieses Thema Podcast immer größer geworden in dem, was du aktuell beruflich machst?
Ich habe mich darauf spezialisiert, in diesem Bereich Podcast zu gehen. Ich habe früh angefangen, selber mein erster Podcast, der war 2017, glaube ich, der ist rausgekommen. Die Interviewhelden, das ist mein aktueller Podcast, dann 2019. Das heißt, ich bin lange im Game drin und habe dann mich darauf spezialisiert, insbesondere so auf Interview führen. Gar nicht so sehr auf Podcast allgemein, sondern tatsächlich geht es bei mir eher so um gute Fragen und gute Antworten, weil ich so festgestellt habe, dass dort ein ganz großer Bedarf besteht und dass es da auch gar nicht so viele Leute gibt, die einem das gut irgendwie beibringen können. Von Podcast-ProduzentInnen und BeraterInnen gibt es viele, aber wenn es darum geht, wirklich gute Fragen zu stellen, das zu lernen, ein Konzept dazu zu machen und so weiter, gibt es nicht so viele. Und da habe ich mich spezialisiert und spitz aufgestellt.
Also wirklich sehr, sehr spitz. Und das wäre tatsächlich auch ein Punkt gewesen, wo ich nochmal nachgefühlt hätte, wenn jetzt jemand zu dir kommt, sagt, ja, ist ja alles schön und gut mit den Fragen, aber wie kriege ich denn meinen Podcast richtig groß? Also wie kriege ich denn Reichweite? Und wir müssen ja jetzt nicht so tun, als wenn das nicht Fragen wären, die meisten echten Podcast oder auch potenziellen Podcaster umtreiben würden. Was sagst du da? Sagst du, ne, das ist nicht so mein Beritt, oder ist das ein Thema, wo du sagst, da habe ich Ideen, Konzepte, die ich noch mit unterstütze, oder wie gehst du damit um, wenn diese Fragen an dich gerichtet werden?
Also ich bin da tatsächlich so ein bisschen wie so ein Eisberg. Oben ist die Spitze mit dem, mit dem Interviewtraining, und sobald man dort irgendwie im Gespräch ist, kommen ja viele neue Fragen, ploppen ja auf. Also wie du sagst, wie kriege ich Reichweite, Sichtbarkeit, wie kann ich meinen Podcast noch attraktiver gestalten, wie kann ich das Konzept noch ein bisschen glatt ziehen und so weiter. Und das sind alles Sachen, mit denen ich auch dann mit den KundInnen arbeite und dort ja dann eben in den Austausch gehe und die Dinge mit denen umsetze. Meine Flagge ist sozusagen nur das Interview.
Ja, genau. Und ich frage mich nämlich gerade so, jetzt stellen wir uns mal vor, hier ist, nehmen wir es mal ganz prototypisch, ein Coach, eine Coachin, die gerne ihren Podcast starten möchte. Ja, die begleitet Menschen in Veränderungsprozessen. Also so weit, so, glaube ich, gut vorstellbar. Und die überlegt sich jetzt, ich habe da so eine Methode, die ich gerne anwende, und das finden meine Klienten auch immer ganz toll. Das wäre doch eine super Idee, da auch mal einen Podcast draus zu machen. Was sind, glaube ich, die ersten Fragen, die sich Menschen stellen? Also sind es die Fragen, oder also wie schnell kommen die Menschen überhaupt auf die Idee, wenn dir das so transparent ist, jemand wie dich zu adressieren? Ist es nicht eher die Frage, was muss ich technisch machen? Wir reden jetzt nicht darüber, wie sinnhaft das ist, aber was glaubst du, was sind so erste Gedanken, die Menschen haben, wenn sie sich mit der Idee tragen, einen Podcast zu starten?
Ich glaube, das kommt sehr darauf an, aus welcher Richtung die Leute kommen. Wenn es inhaltsgetriebene Menschen sind, dann werden die sich wahrscheinlich Gedanken darüber machen, wie sieht denn dieser Podcast aus, was kann ich denn da immer erzählen? Wie schaffe ich es vielleicht irgendwie über ein ganzes Jahr so viele Themen zusammenzukriegen? Mache ich ein Interview, mache ich Solo-Folgen, wie spreche ich davor? Das ist, ne, das ist eine Typologie von Menschen. Dann wird es andere Menschen geben, die sind vielleicht eher technisch orientiert, die werden eben sagen, brauche ich da ein Studio für, was für ein Mikrofon muss ich nehmen, möchte ich jetzt einen Videopodcast oder einen Audiopodcast machen, wie bringe ich den in die Welt, also was ist das für ein Hoster, wie funktioniert das? Das kommt, glaube ich, wirklich sehr darauf an, aus welcher Richtung man schaut. Ich bin als Journalist jemand, der über die Inhalte kommt, und deswegen sind für mich eben gute Fragen und auch gute Antworten so wahnsinnig wichtig. Das andere nehme ich so mit. Ich würde mich jetzt aber nicht als Technikberater sozusagen irgendwo andienen und würde sagen, ich kenne die Spezifikationen von 17 Mikrofonen und wir suchen jetzt das Beste für dich raus. Ich kenne 5 Mikrofone, die sind gut. Da kannst du dir eins von aussuchen. Aber dann lass uns bitte jetzt mal über das Konzept reden, über deine Zielgruppe, über gute Fragen, über gute Inhalte, weil das viel wichtiger ist am Ende.
Ja, natürlich.
Meine Perspektive.
Das, genau, mir ging es ja auch jetzt weniger darum, was wäre eine gute erste Frage, sondern was du glaubst, welche Fragen sich die meisten Menschen stellen, die einen Podcast starten wollen. Und ich glaube auch, dass viele mit dem Inhalt starten, also die direkt reinspringen. Und ich glaube ehrlicherweise auch, also so würde ich zumindest Menschen immer unterstützen wollen, die Frage nach dem Konzept, nach dem, was willst du auch bewirken mit deinem Podcast? Was ist überhaupt dein Ziel? Was ist deine Motivation, ihn zu starten? Was soll sich verändern? Ist sicherlich die an erster Stelle stehen sollte.
Finde ich auch, vor allem Ziel und Zielgruppe. Das sind so beide. Also genau. Auch Zielgruppe, das stelle ich in meinen Trainings immer wieder fest, dass ein Podcast ist ja so ein, ich sende vor mich hin. Also ich erzähle was über mich, meine Arbeit, meine Haltung, meine Dienstleistung, was auch immer. Mein Wissen. Das ist auch richtig so. Aber die Frage, wie ich das mache, finde ich, hat ganz, ganz viel mit der Zielgruppe zu tun. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, die Zielgruppe gut zu kennen und auch zu wissen, was treibt die um, wie sprechen die, was ist wirklich relevant für die und so weiter. Und da hat man ganz häufig tatsächlich in bestehenden Konzepten ein Gap. Weil man aus der eigenen Perspektive das vielleicht gar nicht so, hat man den Abstand vielleicht nicht zu erkennen, dass es bei der Zielgruppe vielleicht um andere Dinge geht und dass man die Fragen vielleicht anders stellen sollte oder dass man das Konzept anders aufbauen sollte. Und das finde ich immer wahnsinnig spannend, ein Konzept auf links zu drehen und zu gucken, dass es wirklich irgendwie auf die Zielgruppe passt.
Jetzt weiß ich auch, du hast ja selbst deinen eigenen Podcast Interviewhelden und hast da ja auch immer mal wieder sehr, sehr spannende Gäste, unter anderem auch den Geschäftsführer von Podigy. Und da ging es genau auch um die Frage, nämlich wie kommt man denn in den Dialog mit seiner Zielgruppe, wenn wir ehrlich sind? Jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, was ich hier so eingebracht habe. Die Coachin, die den Podcast starten möchte, die hat ja vielleicht erstmal noch gar nicht so eine konkrete Information über ihre Zielgruppe. Also sie hat vielleicht eine Idee, sie kennt ihre eigenen Klienten, aber sie kennt ja noch nicht wirklich ihre Audience. Das heißt, wir arbeiten mit Thesen. Wie berätst du dann deine Kunden wieder, wenn die sagen, Zielgruppe, arbeitet ihr mit Persona? Oder wie näherst du dich dem Phänomen? Weil richtige Informationen, Insights, gibt es ja erstmal noch nicht. Es sind ja erstmal nur Thesen oder Hypothesen.
Meistens ist es ja so, dass Personen mit einem Podcast anfangen, die bereits eben schon eine Community haben auf irgendeine Art und Weise. Das können die KundInnen
idealerweise
sein.
Idealerweise, ja.
Ja, aber das können auch die KundInnen sein, die dann eben letztendlich Zielgruppe sind. Und im besten Fall kennen die sich schon sehr gut, wissen, was deren Schmerzpunkte sind, was die brauchen, wie deren Sprache aussieht, Gewohnheiten und so weiter. Und daraus würde ich die erste Zielgruppe sozusagen definieren und genau für diese Zielgruppe dann eben ein sehr persönliches, spitzes Angebot eben zu machen und auch zu formulieren. Also ich lege auch viel Wert darauf, dass wir eine Sprache sprechen, wo wir mit unserer Zielgruppe andocken können. Also das ist wirklich eine Unterhaltung wird am Ende, auch wenn vielleicht die andere Seite nicht viel sagt, muss es doch in einer Art und Weise eine persönliche Unterhaltung sein. Und wenn man das erstmal geschafft hat, wenn man sozusagen sich eine erste Zielgruppe erarbeitet hat, dann kann man natürlich weitergehen und dann kann man eben auch genauer schauen, wer hört uns denn? Sind es mehr Frauen? Sind es mehr Männer? In welchem Job sind die unterwegs? Wie alt sind die, wenn es ein externer Podcast ist? Und dann kann man das natürlich immer fein justieren. Oder beim internen Podcast, das ist ja auch eine gute Möglichkeit, einen unternehmensinternen Podcast zu machen. Das machen mehr und mehr Unternehmen in der letzten Zeit. Da kennt man seine Zielgruppe natürlich sehr genau, weil es eben die Belegschaft ist.
Genau, da hat man das ziemlich klar vor Augen. Und ich glaube, dieses Thema Sprache, und dann robben wir uns mal so langsam ran an die Fragen, ist unser Werkzeug. Das ist nun mal das, womit wir arbeiten können. Du schreibst so schön und treffend. Ein Interview ist kein zufälliges Gespräch unter FreundInnen, sondern eine Verabredung unter Profis. Also man merkt schon, wenn man sich mit dir beschäftigt, wenn man auf deine Seite geht, du meinst es wirklich ernst und möchtest auch diese Haltung oder sagen wir mal die Ambition, glaube ich, auch gerne deinen Kunden und Kundinnen vermitteln. Was ist für dich der Unterschied zwischen einem einfachen Gespräch, einem Interview? Wo liegen da die Grenzen? Wo sind sie fließend?
Ich würde eher mal auf dieses Profi gucken, weil ich glaube, das macht den großen Unterschied. Wenn wir beide jetzt hier in diesem, ich sage jetzt mal Talk, ich will jetzt mal nicht Interview, nicht Gespräch sagen, in unserem Talk sind, dann machen wir das nicht, weil wir beide uns so gerne mögen und weil wir heute um diese Uhrzeit an dem Montag nichts anderes zu tun haben.
Es ist kein Telefon
auszutauschen, genau, sondern es hat ja ein Ziel. Und unsere Zielsetzung ist sozusagen ein möglichst unterhaltsamen Podcast mit inhaltlichem Mehrwert zu machen. Und das ist sozusagen das Professionelle. Du hast dich vorbereitet, weil du dir Fragen überlegt hast. Und auch ich habe mich vorbereitet im Sinne, dass ich mir überlegt habe, wie möchte ich auftreten? Was möchte ich an Input geben? Habe ich vielleicht einen Call to Action? Möchte ich die Leute auf etwas aufmerksam machen? Das ist sozusagen mein Part. Auch als Gast, selbst als Gast bereite ich mich vor. Das ist sozusagen erstmal das Professionelle im Vergleich zu einem Gespräch unter Freunden, wo sich einfach zwei Leute treffen und anfangen zu labern. Und ich mag eigentlich keine Laber-Podcasts, weil dafür habe ich keine Zeit. Und ich habe meistens eine Erwartung als Zuhörer, wenn ich einen Podcast höre, und die möchte ich erfüllt wissen. Die darf unterhaltsam sein, die darf auch total lustig und Spaß machen, alles gut. Aber ich möchte etwas mit rausnehmen. Es sei denn, es ist ein expliziter Laber-Podcast wie Kaulitz Hills oder sowas. Den Jungs höre ich auch gerne zu, aber das ist einfach pure Unterhaltung. Aber ansonsten möchte ich eben etwas rausziehen und das ist mir halt so wichtig.
Und nebenbei bemerkt, für mich ja mit die Königsdisziplin. Also einen guten Laber-Podcast, wenn die Menschen immer denken, das ist ja ganz einfach. Also
ist es nicht.
Hell no. Ja. Und da wäre jetzt schon mal gleich die erste Anmerkung, weil ich weiß, du berätst ja nicht nur die Menschen, die einen Podcast starten, also wir bleiben immer noch bei der Coachin, die einen Podcast starten möchte oder verbessern möchte qualitativ, sondern auch Menschen, die zu Gast sind. Ja. Also das heißt, Ist das wirklich ernsthaft so, dass du sagst, egal wer, egal wo, wenn du Gast bist in einem Podcast, bereite dich vor? Und anschließend, wie?
Ich finde es total wichtig, sich vorzubereiten, damit man eben nicht in so ein Laber kommt. Guck mal, bei dir weiß ich, dass ich mich nicht sehr groß vorbereiten muss, weil ich weiß, dass du gute Fragen stellst. Nun komme ich aber vielleicht als Experte oder als Expertin in einem anderen Podcast, wo ich mir nicht so sicher bin, dass der oder die Host eben so gut formulierte, spitze und konkrete Fragen stellt. Was passiert, wenn allgemeine große Fragen gestellt werden? Gibt es allgemeine große Antworten? Und die sind häufig wahnsinnig lang und ganz schnell auch richtig langweilig. Und das ist natürlich die Horrorvorstellung, die möchte keiner, die möchte der Host nicht und ich als Gast möchte das auch nicht. Also bereite ich mich doch gut darauf vor, dass ich eben auch vernünftige Beispiele einbringen kann, dass ich mit eigenen Thesen in ein Interview reingehe, die ich platzieren kann. Selbst wenn meine Gastgeberin oder mein Gastgeber diese Thesen nicht abfragt, kann ich sie ja trotzdem platzieren, um es möglichst abwechslungsreich zu machen. Oder ich kann mir irgendwie eine gute Antithese zu überlegen, um mal ein bisschen Reibung zu erzeugen. Zum Beispiel, ich hoffe, dass wir da noch drüber reden, hast du ja diese Signature-Frage, die du mir am Anfang auch gestellt hast, mit was bist du aufgewacht? Ich bin gar kein Freund von solchen Fragen. Und über solche Sachen könnte man dann eben auch reden. Also für mich ist es total wichtig, dass sich beide eben vorbereiten und gut vorbereiten. Auch zum Beispiel auf so eine Frage, Markus, stell dich doch mal vor. Das ist ja ein typischer Podcast-Einstieg. Hallo Gast, schön, dass du da bist.
Mach mal meinen Job.
Stell dich doch mal vor und sag, wer du bist, wie du dazu gekommen bist und was du machst. Und dann gibt es die Biografie des Grauens, weil der Gast eben unvorbereitet irgendwie in diese Vorstellungsrunde startet und einfach nur lang und langweilige Sachen erzählt.
Total.
Und das also darf man halt nicht machen.
Bitte, bitte Ausrufezeichen. Für alle Menschen, die uns jetzt zuhören und wirklich einen Podcast haben oder starten möchten oder einfach auch nochmal vielleicht besser verstehen wollen, warum sie manche Formate total anspricht und oder ansprechen und andere wieder gar nicht. Es könnte damit zu tun haben. Also dieses, stell dich mal vor, es ist wirklich, ja, wie soll man das beschreiben? Es ist nicht mal, es ist unprofessionell, aber es ist vor allen Dingen auch wirklich so ein Unverständnis, was das an Effekt auslöst, glaube ich.
Ja, und auf allen Ebenen. Also es sind ja alle gelangweilt. Der Gastgeber ist gelangweilt, weil es die Antwort zu lang ist. Der Gast ist geschockt, weil er irgendwie sich dann doch nicht darauf vorbereitet hat. Und die Zuhörer können sich den ganzen, wie sagt man, Salmon? Also das
Sermon anhören, genau.
Genau, können sich das ja auch nicht merken.
Genau.
Und je älter die Gäste sind, desto mehr Biografie bringen die mit und desto länger dauert das Ganze. Wenn ich anfangen würde, oh mein Gott.
Da kommt der ganze Wikipedia-Eintrag. Empfiehlt zu Menschen, die Gast sind in einem Podcast, klingt rhetorisch, ist ernst gemeint, sich eine Folge vorher anzuhören. Und würdest du das jedem empfehlen oder sagst du, muss nicht zwingend sein?
Ich finde, das gehört tatsächlich eben auch zu diesem Professionellen dazu, dass ich eine Idee davon habe, wie ist diese Gastgeberin oder der Gastgeber unterwegs? Was sind das für Fragen, die gestellt werden? Was sind das? Gibt es einen bestimmten Aufbau von diesem Podcast, mit welcher Haltung ist man da unterwegs? Fällt mir der Gastgeber oder die Gastgeberin ständig ins Wort? Muss ich mich also sozusagen behaupten, damit man sich darauf einstellen kann? Also ja, ich denke, das ist wirklich, wirklich wichtig. Ich würde, glaube ich, auch in unterschiedliche reinhören. Man muss es vielleicht nicht ganz durchhören, aber ich würde es schon machen.
Zum Stichwort in den Satz oder in das Wort fallen. Ich hatte jetzt am Freitag eine Gelegenheit, eine sehr schöne Veranstaltung moderieren zu dürfen. Da habe ich die Schauspielerin, vielleicht kennst du sie auch, Katrin Hansmeier, kennengelernt, die sich mit dem Thema Humor beschäftigt, auch gerade Work-Joy-Balance. Und die hat einen wunderbaren Satz gesagt, die sagt, wenn Menschen mich regelhaft unterbrechen, dann sage ich sowas wie, herzlich willkommen in meinem Satz. Das fand ich ganz toll.
Das ist schön. Wobei, also ich kenne eher die andere Seite. Ich kenne eher die Frage von InterviewerInnen, dass sie sagen, Markus, A, darf ich unterbrechen? Und B, wie mache ich denn das? Und dann zeige ich den Leuten halt, dass sie A, dürfen und B, wie sie denn gut unterbrechen können, ohne dass der Gast beleidigt ist.
Ja, wenn so ein Markus Söder-Maschine erstmal rollt, dann musst du schon irgendwie deinen Anker da einwerfen. Ja, weil sonst ist eine halbe Stunde vorbei und es war kein Slot dabei.
Das ist gut.
Also das heißt, Vorbereitung auf beiden Seiten. Du hast jetzt sehr dezidiert zu diesem Teil professionelle Haltung. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Du sagst ja auch, es gibt Interview, ein Interview ist kein Gespräch. Wie klar, wie lupenrein ziehst du da die Grenze, wenn du selbst jetzt in der Rolle des Interviewers bist? Sagst du, das wird heute ein Interview, bums aus, basta, oder es wird eher dialogischer? Bist du da immer sehr sortiert, wie du in ein Gespräch reingehst?
Bin ich schon und würde ich auch empfehlen, dass wir das immer sein sollten. Also erstmal sollten wir den Unterschied kennen. Ein Gespräch ist etwas, wo zwei Leute sich austauschen. Der Wortanteil, der Redeanteil ist ungefähr gleich und beide können eben ihre Perspektive, ihre Sichtweise eben präsentieren. Das ist ein Gespräch. Und dann gibt es ein Interview, wo es eher darum geht, dass die fragenstellende Person ein bisschen zurücktritt hinter dem Thema, hinter den eigenen Fragen und der oder die Expertin eben eine größere, wichtige Rolle spielt und eben darüber die Antworten gibt, die gestellt worden sind. Da ist der Wortanteil, keine Ahnung, 70-30 oder sowas, also 70% Antwort, 30% Fragen. Solche Reihenformen gibt es selten. Meistens ist es eine Mischung. Aber um das gut zu machen, glaube ich, ist es wichtig, erstmal diesen Unterschied zu kennen und sich dann dafür zu entscheiden, was möchte ich denn erreichen? Möchte ich, dass sich hier zwei ExpertInnen treffen und über ein Thema sich austauschen, wie wir das heute sicherlich zum Teil machen? Möchte ich wirklich lernbaren Mehrwert vielleicht für meine Zuhörenden herausbekommen? Dann sind wir eher im Interviewformat, wo dann eben ganz klar gefragt wird, wie funktioniert das und das? Und der andere erklärt dann, machen wir auch gerade. Mhm. Also ich glaube, es ist immer wichtig, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und dann kann man einfach einen guten Job machen.
Mhm. Mir fällt gerade auf, dass ich glaube, in den Kategorien, also welche Form von Podcast gibt es, wissenschaftlich und so weiter, nach Inhalten getrennt, aber auch nach Formaten, den Laber-Podcast, den wie auch immer. Und dann gibt es die große Kategorie der Interview-Podcasts. Und da wird ja ehrlicherweise alles drunter subsumiert, was bedeutet, da reden zwei Menschen miteinander, insinuieren, dass das immer ein Interview ist. Ja. Und das stimmt nicht. Also ich überlege gerade, ob ich mal drunter schreiben sollte bei Good Work, der Dialog-Podcast, weil wenn ich so richtig gucke, naja, mal gucken. Kennst du diese, also schaust doch immer noch mal auf die Tonspuren, da sieht man, das ist jetzt wirklich ein bisschen sehr fachspezifisch ausgedrückt. Das ist nerdy, aber ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht die Hälfte der Hörerschaft. Also liebe Leute, wenn ihr noch nie was mit Tonspuren zu tun habt, man sieht ja immer so die Ausschläge, wer wann wo spricht, da kann man das ja schon optisch ganz gut erkennen, die Redeanteile. Machst du das so für dich als Faustformel mal zu gucken? Ui,
da habe ich aber viel. Kriege ich ja sozusagen im Gespräch mit in der Live-Aufnahme. Ich gucke mir natürlich die Tonspuren an, weil ich sie ja weiter bearbeiten muss. Ich die Postproduktion selbst. Aber ansonsten gucke ich mir das Verhältnis zwischen Frage und Antwort gucke ich mir eigentlich nicht an.
Ja, manchmal mache ich das schon, wenn ich das Gefühl habe, ich glaube, da habe ich es echt übertrieben. Da gucke ich nochmal, wenn da ganz viel Balken sind bei Jule und ganz wenig bei den anderen Dingen. Kann besser werden.
Aber gut, vielleicht sagt das auch was über den Gast aus, ne?
Ja, da wären wir nämlich genau bei dem Thema, wer hat denn Verantwortung für ein gutes Gespräch? Hm. Also ernsthaft, Frage an dich, wer hat die Verantwortung? Ist es, wer fragt, führt? Also ist das nur, sitzt dieser Affe der Verantwortung nur auf den Schultern des Interviewers oder der Interviewerin oder hat der Gast da auch eine Verantwortung?
Je nachdem, mit wem ich zusammenarbeite, sage ich, du hast die volle Verantwortung. Also wenn ich mit dir als Interviewerin, als Fragestellerin zusammenarbeiten würde, würde ich sagen, Jule, du hast die Verantwortung, dass es ein gutes Gespräch wird, weil wenn der Gast keine guten Antworten gibt, hast du nicht die richtige Frage gestellt. Mhm. Ist tatsächlich meine Haltung, gar nicht mit dem Anspruch, dass das immer hundertprozentig richtig ist, aber mit der Motivation, dass wir als fragende stellende Person die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir auch richtig gute Antworten kriegen, weil die Qualität der Antwort hängt halt ganz häufig an der Qualität der Frage ab. Ich habe so viele Interviews schon seziert und auseinandergenommen, wo InterviewerInnen zu mir kamen und gesagt haben, meine Gäste reden zu lange, reden zu viel, sind zu unkonkret, bla bla bla. Und ich kann meistens herleiten, dass die Frage genau so eine Antwort verursacht hat. Mhm. Und wenn mir dann die Frage verändert, wird dann automatisch die Antwort besser. Beim Gast sage ich aber genau das Gleiche. Lieber Gast, du hast auch die Verantwortung, gute Geschichten mitzubringen, Beispiele mitzubringen, nicht zu lange zu sprechen und so weiter. Das ist auch dein Job. Also am Ende 50-50.
Ich hatte mindestens mal eine Gästin, bei der ist es mir aufgefallen und das hat mich etwas Fragen zurückgelassen. Ich sag mal nicht, wie ich die Frage für mich beantwortet habe und gebe sie mal an dich weiter. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die, ich sag jetzt einfach mal Kollegin, während ich ihr Fragen gestellt habe, Daten und Fakten nochmal nachgelesen hat. Also die war insofern schon sehr, sehr gut vorbereitet. Also du hast gesehen, wenn ich dann eine bestimmte Frage stelle, sagt sie, ja, so und so viel Prozent sagen das und das. Und dann habe ich gesehen, so an den Augenbewegungen, das liest sie gerade ab. In dem Moment, wo ich das gesehen habe, hat das bei mir so ein bisschen so eine ganz kleine Ambivalenz angerührt oder erzeugt. Ich sage jetzt auch noch nicht, wie ich es für mich dann abschließend bewertet. Wie würdest du das bewerten?
Ich müsste es hören und müsste es sehen. Ja. Weil grundsätzlich spricht überhaupt gar nichts dagegen, irgendwelche Informationen von einem Zettel oder von was auch immer abzulesen. Mhm. Wenn ich das gut mache als antwortgebende Person, wenn ich das einfließen lasse, wenn ich nicht anfange, auf einmal vorbereitete Antworten abzulesen, wenn es mir gelingt, das authentisch in meine Antwort einzubauen, alles super, finde ich, kann man machen. Ich finde, man muss sich die Frage stellen, ob es wirklich nötig ist. Also brauche ich die Komma drei Stellen bei dieser Zahl eigentlich oder wird es nicht ausreichen, wenn ich sage, Juli, in der jüngsten Geschichte habe ich heute Morgen gelesen, ungefähr zwei Drittel machen das und das. Ist es nicht vielleicht sogar viel besser, wenn ich das ordentlich aufrunde, damit ich als zuhörende Person jetzt nicht anfangen muss, irgendwelche Brüche oder sowas in meinem Kopf noch zu rechnen und mir Sachen vorzustellen. Also ich finde, das hängt sehr von der Situation ab. Das müsste ich sehen und hören.
Ja, also grundsätzlich Haken dran erstmal, also oder zumindest nicht grundsätzlich eine rote Flagge. Mich hat es erstmal, wie gesagt, ein klein bisschen irritiert, einfach weil ich die Augenbewegung gesehen habe. Und dann musste ich aber anerkennen und sagen, wow, da ist jemand wirklich gut vorbereitet, hat sich relevante Informationen zurechtgelegt. Sie hat das wirklich superflüssig einfließen lassen, überhaupt nicht irgendwie im Sinne von einer vorgeskripteten Antwort, konnte sie ja gar nicht antizipieren, was ich sie fragen werde. Aber es waren natürlich schon stichhaltige, fundierte Hinweise und Informationen, die genau gepasst haben und die dann, glaube ich, auch für die Hörerschaft, auch Rückmeldungen zu bekommen, sehr, sehr hilfreich waren. Insofern habe ich dann auch so meinen kleineren inneren Zweifelgnomen wieder zur Seite gerückt und gedacht, Jule, könntest dich ja auch vielleicht mal besser vorbereiten.
Woher kam denn die Irritation?
Ja, also wahrscheinlich. Ich nehme mal an, also erstmal habe ich es erstmal nur bemerkt, dass die Augen hinweg und fand es dann bemerkenswert, also nicht im Sinne von negativ. Mhm. Und mit etwas Abstand habe ich dann auch mir selbst eingestehen müssen, ja, du könntest dich ja auch mal dahingehend vorbereiten, weil manchmal ist das wirklich sehr, sehr hilfreich, solche Fakten auch parat zu haben. Wenn man sie so flüssig, wie sie hat das wirklich vorbildlich gemacht. Mhm. Und ja, man muss auch nicht jede Zahl immer im Kopf parat haben, egal ob 2/3 oder 67%. Allein, dass sie das, fand ich gut.
Aber das ist sozusagen diese professionelle Vorbereitung des Gastes. Und das ist sehr löblich.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr eingeladen seid, ihr dürft euch Notizen machen, mitnehmen. Ja, vorausgesetzt, das wird also wirklich auch flüssig eingebaut.
Darf ich da noch was ergänzen?
Natürlich.
Ich habe nämlich am Wochenende ein LinkedIn-Posting gelesen von einer Frau, die zu Gast war bei Philipp Westermeier jetzt jüngst in der aktuellen Episode.
Celine Flores Villas vermutlich.
Dankeschön, genau.
Der Podcast, die Episode, die im Moment am meisten hoch und runter diskutiert wird.
Ist das so?
Ja, würde ich sagen.
Okay. Ich möchte nur was zu einem Punkt sagen, den ich spannend fand. Sie hat ausgemessen, wie viele neue Follower sie über diesen Podcast bekommen hat. Und das fand ich cool, das einfach mal sich diese Metrik anzuschauen und zu sagen, wir gucken mal, was dann passiert. Ja. Weil ein Podcast ist halt auch, also zu Gast in einem Podcast zu sein, ist halt auch eine Riesenchance, neue Menschen anzusprechen. Und deswegen ist es mir ja so wichtig, dass die Gäste bestmöglich vorbereitet und professionell dort auftreten, um diese Chance wahrzunehmen und nicht irgendwie verträumt im Schlafanzug vors Mikrofon zu taumeln und zu sagen, naja, ich bin ja irgendwie Experte in meinem Business, was soll mir schon für Fragen gestellt werden? Nee, ich erwarte da eigentlich Höchstleistung, ähnlich als würde jemand bei einer Konferenz auf eine Bühne gehen und eine richtig fette Präsentation abreißen. Denn dann kann man quasi die Gewinner einfahren und dann kann man eben als Gast auch sehr davon profitieren.
Auf jeden Fall. Jetzt muss man zu dem speziellen Fall sagen, also Celine Flores Willis ist, glaube ich, hat, glaube ich, den größten LinkedIn-Account, abgesehen von irgendwelchen Top-CEOs in Deutschland. Und sie ist ja mit People Branding Company, glaube ich, die prominenteste Stimme in Deutschland zum Thema LinkedIn-Marketing und so. Und die hat ja den guten Philipp Westermeier in seinem eigenen Podcast ordentlich auf den Topf gesetzt. Und ich glaube, es fiel auch das Wort, er hätte einen Trottel-Account, aber das kam, glaube ich, von ihm. War wirklich ganz süß zuzuhören. Die hat ihm da ordentlich Nachhilfe gegeben. Und von daher wurde diese Folge weggebinged von allen Menschen, die nur irgendwie ein bisschen mit dem Thema unterwegs sind. Und wer wäre das nicht? Wie kriege ich mehr Reichweite? Sei es durch Podcast-Auftritte und so. Also okay, ganz interessantes Phänomen.
Ich zwinge mich nochmal, die zweite Hälfte zu hören. Ich habe nur die erste Hälfte gehört und ich fand nämlich, da wäre auf der Gastseite deutlich Luft nach oben, wie sie sich präsentiert hatte. Das fand ich zum Teil echt schwierig.
Ja, gut. Aber die sind vielleicht beyond, Markus, beyond von solchen Themen. Wer weiß, vielleicht gibt es das auch nicht. Jetzt würde ich dir gerne diese sehr große Frage stellen und ich diszipliniere mich selbst, sie nicht zu tun. Woran erkennst du eine gute Frage? Die ist nämlich auch schon ziemlich groß. Fangen wir es mal ein bisschen kleiner oder ein bisschen kleingeschnitten an, nämlich eine geschlossene Frage, also sprich eine Frage, auf die man mit einer konkreten Antwort, also Antwortvorgabe sozusagen, ja, nein, ist das in Interviews oder in Gesprächen etwas, was du sehr gerne einsetzt oder bist du eher der Freund von offenen Fragen?
Also die geschlossene Frage im ganz klassischen Sinne ist ja Ja- oder Nein-Frage. Ja. Und irgendjemand hat mal, ich habe keine Ahnung, wer das war und wann das war, ich glaube, es ist lange her, hat mal gesagt, wir dürfen keine geschlossenen Fragen stellen, dann gibt es ja nur eine Ja- oder Nein-Antwort. Mhm. Das ist natürlich totaler Blödsinn.
Das
weil
ist Quatsch.
Wenn jemand in ein Interview geht, dann hat der oder diejenige doch Interesse daran, Geschichten zu erzählen und sagt doch nicht einfach nur Ja oder Nein. Und wenn, dann ist es ein rhetorisches Mittel und dann ist es auch gut. So.
Ich habe schon solche Hölleninterviews gesehen und habe echt gelitten mit den Menschen. Aber da denke ich auch, okay, hier will jemand einen anderen vorführen. Aber nehmen wir mal diese exotischen Beispiele aus. Also das heißt, geschlossene Frage, die darauf abzielen, dass die Antwort Ja oder Nein, Stadt oder Land lautet, also so eine Entscheidungsfrage, sind nicht per se tabu.
Überhaupt nicht.
Man darf sie sorgsam einsetzen.
Ja, also ich finde, jede Frage bewusst eingesetzt, kann eine gute Frage sein. Ich bin kein Freund von zu großen Fragen, weil ich eben Sorge habe, dass zu große Antworten dadurch entstehen. Aber in einem bestimmten Kontext sind auch offene, große Fragen natürlich total in Ordnung. Also nehmen wir mal den Zeit-Podcast Alles gesagt. Mhm. Die haben halt 7,5 Stunden Zeit, ist halt kein Problem. Hauen Sie doch eine riesen offene Frage raus. Wenn ich aber irgendwie in 15 Minuten ein komplexes Thema auf den Punkt bringen möchte, dann sollte ich mich disziplinieren und sollte geschlossene oder sollte kleinere Fragen stellen, um das Gespräch damit auch besser lenken und führen zu können. Also ich glaube, wir sollten unser Handwerkszeug einfach kennen, gut beherrschen und dann im richtigen Moment zum richtigen Tool greifen oder die richtige Frage stellen. Und dann sind alle Fragen an sich erstmal erlaubt.
Ja, jede Frage Form. Es ist ja ein ganzes Kaleidoskop. Bleiben wir mal bei der offenen Frage. Gibt es denn vielleicht sowas wie eine gute Stelle, wo man eine etwas größere Frage stellen könnte? Also Eingang des Gesprächs, in der Mitte des Gesprächs, zum Ende. Auch klingt jetzt wieder sehr holzschnittartig, aber vielleicht gibt es da ja eine Tendenz, wo du sagst, boah.
Ich mach mal die absolute, also wo ich sie gar nicht stellen würde, fangen wir da mal mit an. Das wäre ganz zum Schluss.
Was ist der Sinn des Lebens?
ja, oder es gibt im Moment gibt es so eine Tendenz, ich vermute wieder, dass es irgendwie aus dem amerikanischen Raum kommt, die da heißt, so, wir sind jetzt zu Ende mit unserem Gespräch, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, was du unbedingt noch sagen möchtest? Wo ich denke so, Alter, du redest jetzt seit einer Stunde mit mir. Wenn du es in einer Stunde nicht geschafft hast, deine Botschaft rüberzubringen, dann muss ich dich jetzt am Schluss auch nicht mehr fragen. So, das ist das eine, was ich denke. Und dann denke ich auch so, wenn das doch die letzte Frage sein soll, kann ich doch jetzt nicht ein riesen neues Thema aufmachen, wo sich doch automatisch 5 neue Fragen daraus ergeben. Also hinten so gar nicht.
Gar nicht. Schon reingefallen, ich gebe es zu.
Okay, ganz vorne am Anfang die Frage zu stellen, kann man machen, wenn man dann wenn es nicht zu lange dauert, weil ich möchte natürlich am Anfang, ich als Zuhörer, möchte, dass es am Anfang natürlich auch so ein bisschen, dass sie sich eingrooven, dass da eine gute Frage, eine gute Antwort, eine gute Frage, dass da so ein bisschen was passiert. Und wenn ich jetzt einen 10-minütigen Grundsatzvortrag, weil die Frage zu offen war, erstmal hören muss, um dann die Nachfragen zu bekommen, finde ich das auch nicht so richtig gelungen. Also ich würde, um die Frage zu beantworten, wo kann man es denn vernünftig platzieren, würde ich eher sagen, so im ersten Drittel, also Ende des ersten Drittels oder in der Mitte oder sowas, ist okay, aber bitte nicht am Ende.
Jetzt unterscheiden wir nochmal zwischen dem, wie du vorgehst und dem, was du rätst. Schreibst du dir deine Fragen vor? Also formulierst du tatsächlich deine Fragen aus?
Ich formuliere richtig aus.
Meist, ehrlich?
Ja, richtig aus. Also ganz, ganz, ich formuliere jede Frage richtig aus. Ich stelle sie dann nicht so.
Genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Kommen die dann auch so?
Nein, die kommen nicht so, weder in der Reihenfolge noch in der Formulierung. Aber in dem Moment, wo ich sie einmal richtig ausformuliert habe, das ist für mich quasi der Check, ob die Frage belastbar ist. Ob ich die Frage selber beantworten könnte in der Rolle des Gastes, ob sie mich als Hörer weiterbringt, ob das eine gute Formulierung ist, ob ich auf das Richtige, ob ich den richtigen Fokus in der Frage habe. Und das kann ich erst, wenn ich die Frage einmal richtig ausformuliert habe und wenn ich mich mit dieser Frage auseinandergesetzt habe. Und dann kann ich sie loslassen und dann kann ich im Interview sehr freestyle-mäßig damit umgehen. Und ich mache das, obwohl ich seit 30 Jahren? 30 Jahren Interviews führe. Und trotzdem schreibe ich mir die Fragen aus. Ich wäre natürlich auch in der Lage, ein Interview zu führen, ohne das zu tun. Ich finde es aber, also es ist auch meine Routine und ich finde es ist ein sehr bewährtes System, was ich auch so anderen Leuten unterrichte. Weil erst wenn wir die Frage ausformulieren, können wir uns mit einer Frage auseinandersetzen. Wenn wir sie nur denken, dann funktioniert das nicht.
Ich arbeite ein bisschen anders, wobei ich gucke jetzt gerade mal auf meinen Zettel, da stehen tatsächlich auch richtig viele ausformulierte Fragen und zwar genau in dem Sinne, wie du sagst. Und ich glaube, noch nicht eine davon habe ich jetzt heute so gestellt, aber zumindest es ist wie so eine Art roter Faden. Für mich ist das eigentlich nur so die Storyline. Ja, und die verlasse ich auch mal, wenn der Gesprächsfluss das ergibt. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserer Coachin. Die macht jetzt einen neuen Podcast und die ist ganz aufgeregt und die war bei dir im Training. Die hat sich ganz tolle Fragen formuliert.
Dann musst du ja nicht mehr aufgeregt sein.
Naja, ein bisschen, ein bisschen Herzklopfen gehört dazu.
Ja, das stimmt.
Und dann liest sie die Fragen ab. Also, du kennst auch die Situation, dass jemand dann, okay, kommen wir zur nächsten Frage. Und kennst du auch dieses Genau-Phänomen? Dass ganz viele auf der Bühne sagen, genau, also sie sich so selbstvergewissernd immer nochmal so ein Genau hinterher schieben.
Das gibt es als Genau oder als Okay, das gibt es auch als Ja und als Gut. Das sind laute Gedanken, weil in Wirklichkeit haken wir eine imaginäre Checkliste im Kopf ab, wo unsere Frage drauf stand und in dem Moment, wo wir den Haken dran machen, sagen wir, ah, okay, und dann kommt die nächste Frage. Aus der falschen Annahme heraus, man müsste jede Antwort irgendwie kommentieren. Das ist total interessant. Wenn wir uns so ganz normal unterhalten, machen wir das nicht. Gehen wir ins Interview ungeübt, haben wir den Eindruck, wir müssten auf jede Antwort irgendwie reagieren. Müssen wir auch nicht.
Und wir dürften auf gar keinen Fall eine Pause stehen lassen. Dabei sind Pausen sowas Tolles. Also wie sehr ermunterst du deine Menschen, auch mal Pausen zu genießen?
Na, ich glaube, genießen werden sie die nicht. Ich würde eher sagen, ich versuche ihnen Mut zuzusprechen, die Pausen auszuhalten. Weil wenn man das noch nicht so häufig gemacht hat, hat man immer den Eindruck, man müsste sofort reagieren. Also sofort, es darf keine Pause, und die werden ja auch rausgeschnitten und so weiter. Dabei ist es ja so schön, wenn ein Gast auf einmal anfängt zu überlegen und dann erst weiter zu sprechen. Das bringt eine andere Dynamik ins Gespräch. Und es macht vielleicht auch deutlich, also auf einer inhaltlichen Ebene deutlich, dass der Gast sich gerade richtig Gedanken macht, über was er reden möchte. Und das hat ja auch eine Botschaft.
Während wir zwei hier sprechen und ich dir Fragen stelle, passiert ja Folgendes, dass die Menschen, die uns zuhören, sich die Frage selbst beantworten.
Ja.
Das ist ja ganz witzig. Hm?
Das ist super.
Und wenn dann so eine Pause ist, wenn sie zum Beispiel merken, ah, jetzt denkt der Markus, was passiert dann bei dem Hörer, der Hörerin?
Hat Platz, selber seinen Gedanken noch weiter nachzugehen. Und das ist natürlich auch ganz wunderbar. Und das, mir ist das neulich auch aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Podcast ich gehört habe. Und da habe ich so alle Fragen so in meinem Kopf, ich war spazieren mit meiner Hündin Emma, ich habe alle Fragen in meinem Kopf selber beantwortet, habe sozusagen ein Interview mit mir selbst gehabt. Das war ganz schön.
Und wer jetzt uns aufmerksam zugehört hat, wird jetzt auch merken, wir haben auch das Tempo verändert. Ja? Wir sind jetzt in einem nachdenklicheren Teil, dann wird das Tempo langsamer. Ja? Und jetzt wieder diejenigen, die ein Gespräch vielleicht zum ersten Mal führen, die da noch nicht routiniert sind, würdest du dann wirklich empfehlen, lest eure Fragen ab oder verheiratet euch mit euren Fragen, bewegt sie in eurem Herzen, dass ihr sie irgendwie parat habt? Weil das ist, glaube ich, wirklich nicht so einfach, weil man ganz frisch startet.
Das stimmt, das ist nicht so einfach. Es gibt entweder die Technik, dass man so vorliest, dass man es draußen nicht hört, dass es sozusagen wie das gesprochene Wort sich anhört. Das ist aber richtig schwierig. Also es fängt schon damit an, dass man anders schreiben muss. Leute, die für Moderationen schreiben, also Fernsehen, Radio und so weiter, die können das. Aber die meisten Leute sind es gewohnt, für Schrift zu schreiben. Und dann hört es sich sowieso schon mal komisch an. Und dann ist es eben auch noch eine Frage, wie man abliest, weil auch Ablesen vom Mikrofon ist manchmal cringe und kommt zu einer merkwürdigen Betonung. Mhm. Deswegen ist es natürlich immer schöner, wenn die Frage quasi authentisch in diesem Moment entsteht. Das könnte auch ein guter Hinweis dazu sein, die Fragen vielleicht doch nicht ausformuliert aufzuschreiben, sondern sich dann nur ein Stichwort zu machen.
Genau.
Wenn man, also der Optimalfall, finde ich, ist erst ausformuliert, um zu checken, ist das eine gute Frage, und dann reduzieren auf Stichwort, um das dann im Interview so einzubringen. Dann funktioniert es sehr gut. Oder man muss eben lernen, mit aufgeschriebenen Fragen gut umzugehen.
Wir waren ja ein Stück weit so abgebogen, auch in Richtung, ich sag mal, Fragen aus der Hölle. Du hast schon gesagt, dieses Stell dich mal vor ist ein echter Triggerpunkt für dich. Und was sind noch so Kategorien? Du hast mit den Signature-Fragen, warum nerven die dich so? Also, weil die, ich weiß ja, dass die Podcaster wahnsinnig stolz sind und die auch so verteidigen, wenn sie so eine Standardfrage haben, die jeder Gast gestellt kriegt. Und hier ist noch eine, die auch ihre Eingangsfrage verteidigt. Was nervt dich so an diesen Signature-Fragen?
Mich nervt es, wenn es sind so verschiedene Sachen. Also ich merke manchmal, dass Signature-Fragen dann entstehen, wenn die Hosts es nicht hinbekommen, eine gute Einstiegsfrage zu finden oder einen guten Abschluss eines Gesprächs zu finden. Dann ist es ja ganz einfach, da so einen Bumper reinzubauen. Mhm. Dann klatscht man die Frage rein, die Zuhörenden wissen, das ist eine Signature-Frage und damit ist das Thema abgebügelt. Das finde ich nicht besonders elegant. Und es ist halt sehr, es wiederholt sich ständig.
Erwartbar, ja.
Es ist sehr erwartbar. Entspricht auch nicht meinem persönlichen Hörgeschmack. Mhm. Und es kommt halt auch immer noch darauf an, was machen denn die Hosts auch mit der Antwort? Mhm. Ich weiß ja, dass du eben auch diese Signature-Frage hattest und war da eben auch skeptisch. Hab aber dann festgestellt, dass dort hinter deiner Signature-Frage eine ganze Biografie deines Podcasts eigentlich steckt. Und damit hat diese Frage eine ganz andere Bedeutung. Das ist das eine. Und du gehst mit den Antworten halt auch sehr aufmerksam um und suchst dir schon aus der Antwort die erste Geschichte raus. Mhm. Und das ist auch gut. Also das, du machst es, finde ich, für eine Signature-Frage ist es gut. Mhm. Diese berühmte Plakatwand auf dem Alexanderplatz. Mhm. Ich glaube, das macht ja Matze Hilscher im Hotel Matze. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen der Grund, warum die Leute sich das so abschauen, weil sie eben mit mit diesem Fahrwasser vielleicht auch unterwegs sein wollen. Klar. Und ein bisschen was von dieser, ich finde es ja nicht so genial, aber von dieser Genialität vielleicht mitnehmen wollen. Ich glaube, das ist
Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt schon fast im Bereich Blasphemie, Markus. Große Matze Hilscher.
Nee, ach, ich glaube, der ist ja auch ganz entspannt eigentlich.
Total. Ich glaube, der hätte gar nicht so die Selbstwahrnehmung von sich, dass er alles perfekt und richtig macht. Also ich habe verstanden, es ist oft eine Verlegenheitslösung. Man plustert sich so ein bisschen auf. Und da wären wir auch bei einem Punkt, den ich total wichtig finde. Gibt es sowas wie eitle Fragen? Gibt es sowas wie die Eitelkeit des Fragestellens?
Ja, ich glaube, eitle Fragen an sich gibt es erstmal nicht. Es gibt die eitle Fragestellerin oder den eitlen Fragesteller. Das gibt es sicherlich. Hat aber dann, glaube ich, mehr so mit der Persönlichkeit zu tun, die natürlich in unserer Sprache und damit auch in unseren Fragen immer durchkommt. Also die Fragen haben natürlich auch ganz viel was mit der Biografie und der Persönlichkeit der gastgebenden Person und der fragenstellenden Person zu tun. Mhm. Ist auch spannend manchmal, finde ich, rauszuhören und denkt man so, ah, klar, dass du diese Frage stellst, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Ja, und ich finde ja, Eitelkeit im normalen Maß ist gut, ne? Bringt einen ja auch voran. Ja,
bringt auch Ambition, genau.
Genau, muss man ein bisschen aufpassen, dass es eben nicht so selbstverliebt rüberkommt oder sowas. Genau. Ich habe noch eine Sache, dieser Signature-Frage, da hänge ich noch so ein bisschen. Signature-Frage,
da machen wir den, genau, dass wir die Klammer rund zumachen können, genau.
Und zwar finde ich ja, hat die erste Frage, die hat ja so einen besonderen Zauber. Also das, so empfinde ich das zumindest und so setze ich sie selber auch ein. Und ich finde, die erste Frage, die muss einfach besonders sein. Ich möchte, dass die fragenstellenden Leute in dieser ersten Frage besonders viel Liebe und Aufmerksamkeit reinbringen, um eine schöne erste Frage zu stellen. Weil das ist der Auftakt des Interviews, das ist Auftakt des Gesprächs. Und das, da darf schon was passieren.
Es ist die Beziehungsgestaltung auch. Und ich verstehe den Punkt, den du aufmachst, über den ich mir vorher ehrlicherweise nie Gedanken gemacht habe. Ich gebe es zu. Denn ich glaube, du sagst ja auch, in dem Zusammenhang immer, naja, die Signature-Frage, die kriegt jeder. Also ich habe das Gefühl, ich kriege hier so ein bisschen Konservenfutter vorgestellt.
Das stimmt, ja,
ja. Wo ist da meine persönliche Hinwendung? Ja, wo ist da die Einladung an mich als Menschen, als Individuum und nicht, naja, du bist jetzt halt Interview Nummer 175 oder was auch immer.
Und die beantwortest du in dem Moment, wo du der Antwort zugehört hast und dann eben darauf eingehst und was Spannendes daraus machst. Dann funktioniert es. Mhm. Aber es gibt ganz viele Signature-Fragen, die werden einfach nur gestellt und dann werden die nicht weiter kommentiert. Oder diese Schnellfragerunden. 10 Fragen, schnelle Antworten. Und danach bleibt es so stehen und dann geht man weiter. Was hat das mit mir zu tun?
Mhm. Es sei denn, man macht wirklich das auch wieder sehr individuell. Also wir verstehen schon das. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist für mich auch sowas, möchte ich hier nochmal platzieren? Fragetyp aus der Hölle.
Naja, das sind halt alle Fragen, die so doppelt und dreifach gestellt werden. Leute, die nicht aufhören zu fragen. Also, ne, die einfach eine simple Frage stellen würden und dann könnten sie einfach mal ruhig sein und die Antwort abwarten. Und dann die Frage aber nochmal und nochmal und nochmal innerhalb einer Sequenz quasi wiederholen, weil, keine Ahnung, weil die Frage einfach ungenau formuliert war, weil sie sich nicht trauen, diese Situation auszuhalten oder sowas. Das finde ich auch sehr schade. Das ist so verloren.
Das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich eben bei dir auch versucht habe rauszukitzeln, das mit dieser Eitelkeit. Also ich finde schon, es gibt sehr selbstverliebte Fragen oder vielleicht auch Pseudo-Fragen. Man kennt das auch irgendwie so Q&A nach einem Vortrag und dann melden sich Menschen und haben eigentlich gar keine Frage, sondern wollen nur einen schlauen Beitrag leisten und machen dann irgendwie so gequetscht am Schluss nochmal die Stimme nach oben, dass es irgendwie nach Frage klingt. Und man sagt so, wo war die Frage jetzt?
Und aber das ist das Publikum. Da hast du recht, das gibt es natürlich.
Das gibt es. Und ich kenne auch Formate, muss ich sagen, wo ich das Gefühl habe, dem Interviewer geht es vor allen Dingen darum, als der Schlauste in dem Thema rauszugehen. Also schon wahnsinnig viel Gewicht auf die Intelligenz der Fragen zu stellen. Und das kann schon auch anstrengend sein. Insgesamt, wo übertreiben wir es vielleicht auch manchmal als Host mit unserem Anspruch? Gibt es sowas wie zu viel Qualitätsanspruch?
Vielleicht zu gewollt, ne? Es ist ja immer die Sachen, die wir zu gewollt machen, die wirken ja irgendwie, die wirken dann auch zu gewollt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, weil ich ja nun wirklich so viele Fragen auch untersucht habe und mir Gedanken darüber gemacht habe. Häufig sind die schönsten Fragen ganz simple Fragen, sehr simpel gestellt. Eher die Fragen, die kurz sind, die gar nicht so wahnsinnig großartig erklärt werden müssen. Das sind häufig sehr schöne Fragen. Und wenn wir anfangen, so riesige Fragengebilde zu stellen, dann sollten wir uns mal lieber Gedanken darüber machen, warum wir die Frage nicht auf den Punkt kriegen können.
Ja, das ist auf jeden Fall. Siehst du mich erwischt? Ich bin da auch manchmal ziemlich groß unterwegs und frage mich jetzt so auch wieder, wir kommen mal zu deinen Kunden und Kundinnen. Du machst ja aus deren Wahrnehmung, aus meiner Beobachtung, nahezu alles perfekt. Ist das nicht auch eine wahnsinnige Hürde? Also flößt du da den Menschen nicht auch Ehrfurcht ein? Also sie sagen, oh, so gut werde ich ja nie. Also gerade Podcast hat ja eigentlich auch ein Stück weit das Versprechen, etwas Leichtgängiges zu sein. Also Ja, wo an der Stelle ist da so die richtige Balance? Oder würdest du sagen, nee, Jule, ist kein kritischer Pfad?
Es geht um dieses Bewusstsein. Ich glaube, es geht einfach darum, es ist wie beim Autofahren. Wir müssen erstmal Autofahren lernen, wir müssen erstmal wissen, wie das Ganze funktioniert. Und dann fangen wir an, nicht mehr mit zwei Händen am Lenker zu fahren, sondern der eine Hand liegt dann auf der Armlehne in dazwischen. Oder dann fahren wir mal langsam und mal schneller. Das ist alles, was wir dann selber bestimmen können, wie es unserem Stil auch entspricht. Ich habe nicht den Anspruch von allen PodcasterInnen, dass sie da alles richtig machen. Ich habe aber den Anspruch, dass wenn sie in diesem Medium unterwegs sind, dass sie wissen, was sie tun. Mir geht es um Bewusstsein. Und dann kann ich mich ganz bewusst entscheiden, ich bereite mich nicht so gut vor, ich lasse mich mehr drauf ein. Ich weiß aber, was das bedeutet, was das für eine Wirkung dann auch hat. Oder ich bin in der Lage, gute Fragen zu stellen und das gut vorzubereiten. Ich glaube, es geht bei mir immer um bewusste Entscheidungen. Erstmal zu beherrschen und dann zu gucken, was können wir auch weglassen.
Eine Klarheit und auch, ich glaube, mit einer entsprechenden Haltung da auch reinzugehen, oder?
Genau. Sich dessen bewusst werden, was wir da machen. Das Ding ist ja, wenn wir jemanden auf die Bühne schicken würden und sagen, komm hier, Konferenz, OMR. OMR-Konferenz, 400 Leute sitzen da, alles deine Branche und jetzt kriegst du hier eine halbe Stunde, jetzt mach mal. Ey, wie viele Stunden würde sich dieser Mensch vorbereiten, um da richtig zu performen? Und jetzt vergleichen wir das Ganze mal mit einem Podcast, entweder mit einer Episode oder auch mit einem Gastauftritt. Wo ist denn der Unterschied? Wo ist denn der Unterschied?
Wir wollen praktisch doch gar keiner. Wahrscheinlich genau. Ist die Reichweite noch größer. Aber das ist ja natürlich dieses eher remote, das Virtuelle. Das Publikum, das ist nicht sichtbar. Hier kriegst du ja sofort das Feedback und sei es nur durch Augentränen oder jemand spielt auf dem Handy rum. Und es ist rational nicht nachvollziehbar, weil im Grunde hast du komplett recht.
Wir müssen das Potenzial erkennen. Und wenn wir das Potenzial erkennen, was eben in unserem Podcast oder in unserem Gastauftritt liegt, dann können wir das richtig gut nutzen.
Jetzt sind alle meine potenziellen Gäste total verschreckt. Denken, oh Gott, da muss ich mir jetzt immer diese vielen Menschen vorstellen, die zuhören. Bleiben wir mal bei deinen persönlichen Grenzen so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Warst du schon mal sowas wie Starstruck? Also ich meine, du hast ja auch schon viele Interviews geführt mit Menschen, die man aus den Medien kennt, aus der Öffentlichkeit kennt. Und kannst du dich an was erinnern, wo du wirklich sagst, da war ich vielleicht auch unter meinen Möglichkeiten?
Ich glaube, da gibt's ganz unterschiedliche. Ich erinnere mich daran, dass ich ein Interview mit Harpe Kerkeling zweimal, glaube ich, geführt habe, damals in der Live-Sendung. Das Lustige ist eher, wie ich ihn kennengelernt habe, und zwar auf dem 80. Geburtstag von Inge Meisel.
Oh nein!
Doch, und es war irgendwie kurz vor Mitternacht und wir waren beide schon ziemlich angeheitert und haben uns irgendwie auf dieser Party kennengelernt und dann hatten wir uns verabredet für ein Interview und dann war er bei mir zu Gast. Und natürlich war ich da eher Fanboy, als dass ich der kritische Interviewer war. Das nicht so gut. Man sollte da schon auch seinen Job gut machen. Ich glaube, dass das Interview am Ende trotzdem gut war. Ja. Aber anderes Beispiel. Es gab dann auch eine Schauspielerin, die ich mal zu Gast hatte. Ich möchte den Namen da nicht sagen, die ich sehr angehimmelt habe, die damals so im ZDF häufig in Vorabendserien gespielt hat. Und ich war mega enttäuscht von ihr, weil die halt so gar nicht meiner Vorstellung als Mensch entsprach. So gar nicht.
Deswegen gibt Never meet your hero.
So, deswegen gibt es genau diesen Satz. Und da ist viel Wahres dran. Denn wenn die Leute dann in einem anderen Setting sind, sind sie vielleicht manchmal gar nicht mehr so beeindruckend.
Was sind andere Grenzen, an die du manchmal stößt, wo du sagst, da habe ich mich jetzt... Bin ich von mir selbst enttäuscht?
Ich glaube, das ist, ich bin jemand, der sehr, ich sehe das Positive und ich versuche nicht so auf, ich bin nicht der investigative Journalist. Ich bin auch eher eine Person, die eben Dinge herausbekommen möchte, indem sie gute Fragen stellt und indem sie sich auf eine gute Art und Weise dem Thema und dem Menschen nähert. Und vielleicht wäre es hilfreich, an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen kritischer zu sein und sich das zu trauen. Und dann habe ich aber häufig ich möchte den anderen Menschen jetzt aber auch nicht in die Pfanne hauen, auch wenn ich es vielleicht könnte. Und ich mache es nicht. Da wünsche ich mir manchmal, dass ich vielleicht ein bisschen kritischer noch dran gehen könnte. Kennst du das von dir?
Ich kenne auf jeden Fall. Also ich bin sagen wir mal so zwiegespalten. Also es gibt so einen Teil in mir, der ist überkritisch. Ja, ich höre mir auch manchmal noch Folgen an. Das wäre jetzt nämlich das Nächste, was mich interessieren wird. Hörst du noch Folgen an? Also Gespräche, die du geführt hast? Oder sind die für dich dann quasi bei den Akten?
Ich höre selten die Gespräche nochmal an. Ja, Punkt.
Wenn du zu Gast bist, dann?
Nee, eigentlich auch nicht. Ich war ja live dabei, also da. Obwohl es natürlich ein anderes Hörerlebnis nochmal ist, wenn man in die Rolle des Zuhörenden reingeht, das stimmt. Mache ich aber tatsächlich eigentlich nicht so, nee, eigentlich nicht.
Das mache ich schon, und zwar genau aus der Überlegung, um mich da selbst auch nochmal ein bisschen zu verbessern, gerade wenn ich mir nicht mehr so ganz genau sicher war, wie war das so im Mittelteil, war das wirklich vielleicht ein bisschen mit Längen versehen, und ich finde das ganz interessant. Und es gibt so einen Teil, der ist sehr gnädig mit mir. Und der andere Teil, schrecklich, unversöhnlich.
Ja. Oh, okay. Ich bin so gar nicht perfektionistisch. In vielen Dingen bin ich nicht perfektionistisch. Ach. Und das finde ich sehr angenehm.
Ehrlich? Mhm. Den Eindruck hatte ich jetzt gar nicht. Das klingt jetzt fast in meinen Ohren ein bisschen kokett, muss ich sagen. Eine andere Koketterie. Du sagst, du guckst nicht auf Zahlen oder nicht so oft. Hat sich da was verändert? Also ich weiß, dass du da nicht so derjenige warst, der immer so noch mehr Reichweite und so. Und vielleicht hat sich da ein bisschen was verändert. Ich frage mal zu dir rüber.
Ja, ich habe jetzt einen super nischigen Podcast, ne? Mhm. Das heißt, meine Reichweite in meinem Podcast wird nicht so wahnsinnig groß sein. Und das ist der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, okay, das ist für mich nicht, das ist kein KPI, mit dem ich irgendwie dealen muss. Bei mir geht es nicht darum irgendwie, dass ich wahnsinnig viele Abrufe meines Podcasts habe. Ich muss halt meine Nische muss ich halt erreichen. Die Menschen, für die es relevant ist, die möchte ich erreichen. Mhm. Und deswegen bin ich da nicht so ein Zahlenmensch. Vor allen Dingen, weil ich eben auch mit meinen Themen so intrinsisch unterwegs bin. Mhm. Mir ist es eben ein großes Anliegen und es macht mir eine große Freude, so ein Wissen weiterzugeben und andere Leute zu befähigen, gute Gespräche zu führen, schönen Podcast zu machen, selber sichtbar zu werden und so weiter. Und ich finde, dieses Zahlengerechne, das ist häufig unfair. Das ist nicht, darum geht es nicht immer. Nee. Und deswegen gucke ich da nicht so richtig drauf. Ich habe im letzten Jahr habe ich angefangen, mich mehr mit Zahlen zu beschäftigen, einfach auch, um mich selber ein bisschen zu challengen. Mhm. Das stimmt. Aber um nochmal auf diese Perfektionismus zu kommen, es ist nicht kokett, wirklich nicht. Es ist, man sieht es meinen Posts an, da sind Flüchtigkeitsfehler drin, damit kann ich gut leben. Auch wenn ich mich im Podcast mal verspreche oder mal verrenne in irgendwas, ich schneide das nicht raus. Das ist, da habe ich keine Zeit für.
Das ist sehr sympathisch und ich habe halt einfach den Eindruck, dass du wahnsinnig viel Energie und Kraft, also ja, Erfahrung, Kraft, Wissen da reinsetzt und auch wirklich viel Aufwand betreibst. Und das schätze ich sehr. Ja, also das ist wirklich von daher nochmal unbedingte Hörempfehlung. Wir haben unsere Coachin so ein bisschen als Figur genutzt, um durch die Kategorien ein wenig durchzumarschieren. Und eine Frage habe ich noch vergessen, die möchte ich gerne noch ein bisschen einsammeln, nämlich warum ist eine Coaching-Frage keine gute Podcast-Frage oder anders gefragt? Warum kann man nicht sagen, naja, ich bin es ja gewohnt, Fragen zu stellen, ich bin ja immerhin Coach, dann werde ich ja wohl auch so einen Podcast mit einem Interviewgast hinkriegen. Ja, wo liegt da der Hase im Pfeffer?
Meine Theorie ist, oder meine These dazu ist ja, ein Podcast ist keine Therapiestunde. Ja. Ich arbeite mit vielen Leuten zusammen, die eben aus diesem Beratung, Training, Coaching-Bereich kommen. Die können natürlich alle gute Fragen stellen in ihrem Setting, in ihrem Kontext, und diese Fragen zeichnen sich vor allen Dingen durch eine große Offenheit aus. Weil wenn ich einen Coachee gegenüber habe, dann muss ich der Person ja erstmal den Raum öffnen und sagen, jetzt gucken wir mal, was da alles in diesem Raum steht, und dann können wir entscheiden, wie wir irgendwie vorgehen, um was wir uns kümmern. Und diese Ziellosigkeit oder Absichtslosigkeit, die haben wir ja im Podcast nicht, sondern wir haben ja im besten Fall ein Fokusthema, worüber wir uns unterhalten wollen, und dann gehe ich genau auf dieses Thema und frage nicht erstmal, was gibt es denn alles für Themen, über die wir uns so unterhalten können. Das heißt, wieder ist es die Größe der Fragestellung, um eben die Größe der Antwort ein bisschen zu klein zu halten. Deswegen ist eine Podcast-Episode keine Therapiesitzung.
Sehr schön. Was wäre für dich ein Showstopper, ganz allgemein, wenn jemand am Start steht, sag ich, will unbedingt einen Podcast machen. Wann würdest du sagen, denk nochmal drüber nach?
Also erstmal würde ich, glaube ich, gebe
gar
keinen Grund, es nicht zu tun, einen Podcast zu machen. Mich fragen Leute so, aber kann ich in dem und dem Thema denn, da gibt es schon so viele, wo ich sage, ja, go, mach einfach. Es gibt so viele Liebesgeschichten auf der Welt. Wir fragen uns nicht, ob wir noch eine weitere brauchen. Ja, wir brauchen noch weitere Liebesgeschichten und Podcasts. Ich würde dann natürlich genauer hinschauen wollen und gucken, ob man es optimieren kann. Aber die Grundmotivation, Podcasts zu machen, go for it, auf jeden Fall.
Du darfst dir zum Ende unseres Gesprächs noch einen Traumkunden und ein Traumprojekt ausdenken. Was wäre für dich sowas wie ein Traumkunde für das Thema Begleitung im Bereich Podcast und vor allen Dingen auch Interviewführung, nennen wir es so, Interviewführung im Podcast. Was wäre für dich so ein Traumkunde, Traumkundin?
Eine Podcasterin, die bereits einen Podcast hat, auch schon, keine Ahnung, die ersten 30 Episoden rausgebracht hat, ab und zu Solo-Folgen und Interview-Folgen macht und dann irgendwie sagt, ich habe den Eindruck, da geht noch mehr rauszuholen. Ich weiß bloß nicht, wie es funktioniert. Kannst du mir das zeigen? Das wäre, glaube ich, so meine Traumkundin. Mhm. Und den Traum-Podcast, weiß ich gar nicht, würde ich, glaube ich, mit einem Unternehmen gerne zusammen machen. Und zwar von Anfang an, also Konzeption inklusive Produktion, Begleitung mit richtig coolen Inhalten, mit richtig guten Möglichkeiten und einer hohen Frequenz, also wöchentlich zum Beispiel. Mhm. Das fände ich auch sehr cool.
Was würde dir daran noch mehr Spaß machen? Du moderierst selbst oder du leitest Menschen an, die Moderation zu übernehmen?
Das kommt auf das Thema drauf an. Wenn es ein richtig cooles Thema wäre, ein richtig cooler Podcast, ein Interview-Podcast, dann setze ich mich auch gerne selber vors Mikrofon. Wenn es Themen sind, die mich gar nicht so tangieren oder sowas, dann natürlich gerne eben die anderen Leute.
Aber das reizt dich dann schon noch. Da ist der Journalist noch sehr hellwach in dir, der dann auch das selbst gerne quasi bearbeiten möchte, inhaltlich.
Ich liebe halt dieses Treffen auf fremden Menschen und dann mit einem gemeinsamen Verständnis oder Einverständnis anfangen, gute Fragen zu stellen, um tolle Antworten zu bekommen, um eine gute Begegnung zu bekommen. Du warst bei mir zu Gast im Interview in meinem Podcast. Wir kannten uns vorher noch nicht gut, aber es entstand einfach ein ganz wunderbares Gespräch mit dir, Jule. Und das ist etwas, was ich so schätze, was ich so spannend finde, dass ich Fragen stellen darf, die man auf einer Party nicht stellen würde. Und dass du dir so viel Zeit nimmst, wie sich sonst keiner Zeit nehmen würde, wenn man sich nicht gut kennt. Das finde ich ein wahnsinniges Geschenk im Podcast. Und an diesen persönlichen Begegnungen bin ich halt selber so begeistert oder so interessiert, dass ich das eben auch selber noch machen möchte, ja.
Was gibt's für ein schöneres Schlussplädoyer für einen Podcast als das, was du gerade gesagt hast, lieber Markus? Ich glaube, das können wir fast stehen lassen als Schlusswort, oder? Ich danke dir auf jeden Fall ganz arg, dass du dir die Zeit genommen hast, mir da die vielen, vielen Fragen beantwortet hast und ich mir gar keine Gedanken gemacht habe, ob die denn wirklich so gut waren.
Ich habe mich sehr wohl bei dir und in deinem Salon gefühlt. Vielen Dank.
Gute Gespräche sind kein Zufallsprodukt, sie sind kein einfacher Plausch, sie sind ein professionell vorbereitetes, aber deswegen noch nicht bis ins letzte geskriptete Gespräch. Das ist zumindest die Haltung von Markus Tirok, einem echten Podcast-Moderationsprofi, der das wirklich von der Pike auf gelernt hat, von dem ich selbst auch noch eine ganze Menge lernen kann. Und von daher habe ich mich natürlich total gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat, ein bisschen was von seinem Wissen mit uns zu teilen. Und ich weiß ja nicht, ob nicht doch der ein die andere unter meinen Hörerinnen und Hörern ist, die auch sich mit dem Gedanken tragen, einen Podcast ins Leben zu rufen oder vielleicht sogar schon einen haben. Und ganz sicherlich habt ihr auch das ein oder andere daraus entnehmen können. Es ist etwas anderes, ob man ein Podcast-Gespräch führt oder ein Coaching-Gespräch. Auch wenn manche Gespräche wirklich sehr, sehr tief gehen, es ist ein anderer Anlass, eine andere Situation, ein anderes Beziehungsgefüge. Und das dürfen wir ganz klar voneinander sauber trennen. Ganz klar der Punkt von Markus Tirok. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt zwischen dem Gespräch unter zwei Podcastern. Schreibt uns gerne oder mir gerne unter info@goodwork-salon.de. Und damit ihr auch künftig keine Folge verpasst, am besten ihr drückt die Glocke, dann seid ihr Abonnent und hört jede Folge und freut euch, wenn es nächste Woche wieder heißt. Herzlich willkommen bei Good Work.